Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Audio Now.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Magazin PM, durchgeführt von zwei Redakteuren von PM, nämlich von mir, Martin Scheufens, und von Sebastian Witte. Sebastian, dass sich die Atmosphäre im Zuge des Klimawandels zunehmend erwärmt, ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Und sichtbar ist das unter anderem, dass die Eispanzer in polaren Regionen schmelzen und ebenso auch die Gletscher in den Alpen auf dem Rückmarsch sind. Aber jetzt sagtest du letztens, dass in den Alpen es auch Orte gibt, wo das Eis wächst. Wie passt das zusammen?
Ja, hallo lieber Martin erstmal. Und bevor wir zum Eis der Alpen kommen, ganz kurz zu deiner völlig korrekten Feststellung, dass die Erwärmung global voranschreitet. Und es ist sogar so, wenn man sich jetzt die Alpen näher anschaut, dass die Temperaturen dort seit Ende des 19. Jahrhunderts beinahe doppelt so viel gestiegen sind wie im globalen Durchschnitt. Im Mittel um etwa 2 Grad Celsius. Also um das einmal festzuhalten, der Klimawandel schreitet im Gebirge sogar viel, viel schneller voran als im Flachland.
2 Grad ist doch enorm viel. Also im weltweiten Durchschnitt gilt ja 1,5 Grad als die Temperaturerhöhung, die wir nicht überschreiten sollten. Warum erwärmt sich das Gebirge dann so viel stärker?
Ja, klingt vielleicht erstmal ein bisschen widersprüchlich. Normalerweise denkt man ja, je höher ich einen Berg hochklettere, desto kälter wird es da. Aber du musst dir Folgendes vergegenwärtigen. So ein steiler Hang, der bietet der Sonne natürlich eine enorm große Angriffsfläche auf sehr kleinem Raum. Ja, und ähnlich wie das dann in so einem Dachgeschoss von einem Haus ist, erwärmen sich eben auch die oberen Flächen der Alpen besonders stark. Allerdings ist es wichtig zu betonen, also 2 Grad, die ich eben erwähnt habe, das gilt für die Alpen als Ganzes, nicht aber für jeden einzelnen Bereich, jeden einzelnen Lebensraum. Da gibt es tatsächlich gewaltige Unterschiede. Also mal als Beispiel auf dem Watzmann, also so der zentrale Gipfel der Berchtesgadener Alpen, da ist die Temperatur seit 1900 im Jahresmittel nur um 1 Grad gestiegen. So, und am Blaueisgletscher wiederum, ja, der liegt am Nordhang gleich direkt daneben, am Hochkaltermassiv, da sind die Temperaturen in den vergangenen 120 Jahren schon um 3,7 Grad gestiegen. Also diese allgemeinen Klimadaten, die man da so heranzieht, die spiegeln oft eben nicht die tatsächlichen Bedingungen im Gebirge wider, wo die Strukturen sehr, sehr kleinteilig und verschieden sind.
Okay, also bei lokalen Temperaturanstiegen von 3,7 Grad ist es jetzt auch kein Wunder, dass das Gletschereis mit beträchtlichem Tempo dahin schwindet.
Ja, tatsächlich, so ist es. Und Schweizer Forscher haben ermittelt, dass bis 2050 also im Grunde die Hälfte aller Alpengletscher geschmolzen sein wird. Und der Blaueisgletscher oder vielmehr die paar Eisfelder, die von ihm überhaupt noch da sind, die könnten tatsächlich schon in sehr kurzer Zeit völlig verschwunden sein.
Das ist eine furchtbar traurige Nachricht, auch wenn man sich mittlerweile dran gewöhnt hat, also leider sich dran gewöhnt hat an diese Meldung. Man muss doch einmal überlegen, was für ein Verlust das ist. Aber du meintest nun eben, es gibt noch Orte, wo das Eis wächst. Warum?
Ja, das Spannende ist, und das ist vielen gar nicht so bewusst, dass es in den Alpen eben nicht nur das oberirdische Eis in Form von Gletschern gibt, sondern auch eine Menge unterirdisches Eis. Und das findet man in riesigen Eishöhlen. Und davon gibt es ungefähr 900 im Alpenraum. Es ist eine ganze Menge, weil das tatsächlich eher seltene Erscheinungen sind. Auch die weltgrößte Eishöhle, die Eisriesenwelt am Hochkugel im Tennengebirge, die findet sich in den Alpen. Und ja, tief in deren Inneren, da findet man also die faszinierendsten frostigen Gebilde.
Wie kommt das Eis dort in die Tiefe?
Ja, also solche Eishöhlen, die haben typischerweise Ein- und Ausgänge in unterschiedlichen Höhen. Und dadurch sind das sehr, sehr dynamische Gebilde. Und den Effekt, der also bei den meisten Eishöhlen für die Eisbildung sorgt, den bezeichnen Wissenschaftler als Kamineffekt. Und der funktioniert folgendermaßen. Im Winter strömt also wärmere Höhlenluft zu den höher gelegenen Ausgängen. Dadurch wird dann an den tiefer gelegenen Öffnungen weitere Kaltluft angesogen und fließt eben in die Höhle ein, wie bei einem Kamin. Und an den Höhlenwänden, die im Winter von der Außenluft auf Minusgrade abgekühlt werden, ja, da gefriert dann einsickerndes Wasser zu Eis. Auch feuchte Luft, die sich in diesen Höhlen befindet. Ja, und im Sommer kehrt sich dieser Effekt nun um. Dann strömt also die kältere und schwerere Höhlenluft an den unteren Eingängen heraus. Und durch die höheren Eingänge wird wärmere Luft angesogen. Bis die dann allerdings die tieferen Zonen der Höhle erreicht hat, ist sie so weit abgekühlt, dass sie dort das Eis nicht mehr zum Schmelzen bringen kann.
Ah, okay. Also das heißt, das Eis, das Höhleneis bleibt also ganzjährig erhalten.
Ja, genau. Und das führt eben dazu, dass man Stellen in diesen Eishöhlen findet, wo es Eis gibt, das 1000 Jahre und älter ist. Und anders jetzt als bei so einem Baum mit seinen Jahresringen, wächst das Eis eben dort auch und vor allem im Winter. Und so entsteht dort also eine Art natürliches Archiv, Klimaarchiv, das wichtige Rückschlüsse über eben die kalten Jahreszeiten der jüngeren Erdgeschichte zulässt. Und je wärmer nun das Klima wird, desto mehr Wasser sickert in diese Kavernen ein und desto mehr Höhleneis bildet sich eben, vor allem in den hochalpinen Zonen. Ja, und das einsickernde Wasser, fragst du dich vielleicht, wo das herkommt, das stammt zu einem Großteil von auftauendem Permafrost. Und zwar ist es eben so, auch dieser Permafrost ist in den Alpen sehr verbreitet. Abhängig von der Lufttemperatur sind etliche tiefe Bodenschichten permanent gefroren. Das ist so ab 2.500-3.000 Höhenmeter trifft man also auf diese Permafrostzonen. Naja, und das ändert sich aber nun im Zuge des Klimawandels. Immer mehr dieser Permafrostgebiete tauen also regelrecht auf. Felswände und Hänge erwärmen sich. Und Schmelzwasser sickert nun also vermehrt in den Untergrund, in die Höhlen hinein.
Als du eben erzählt hast, dass das Eis in den Alpen wächst, dachte ich kurz, ach, das ist eine tolle, eine positive Nachricht. Aber das klingt jetzt so, als ob dieses zunehmende Eis in den Höhlen kein gutes Zeichen ist.
Nee, letztlich muss man sagen, es ist eher Anlass zur Sorge, denn wie gesagt, nimmt das Höhleneis zu, ist es eben ein Zeichen dafür, dass mehr Schmelzwasser in den Untergrund sickert, also an anderer Stelle das Eis auftaut. Und dass also der Permafrost, der die Berge im Inneren zusammenhält, ja, also der wirkt wie so ein Kleber, dass der eben auftaut. Und die Folgen, die könnten noch ziemlich verheerend sein. Also wenn dieser Permafrost zunehmend verschwindet, ja, dann drohen eben zunehmend Bergrutsche und Felsstürze und selbst massive wie die Zugspitze, ja, also da ist der obere Teil der Zugspitze ist im Grunde besteht aus Permafrost und da kann man jetzt schon feststellen, dass es also zu mehr Felsstürzen kommt und also ganze Bereiche instabil werden auf lange Sicht.
Ich finde es verblüffend, dass der Klimawandel sogar die Berge angreift, sogar die Gebirge, diese massiven alten Gebirge angreift. Aber jetzt mal vielleicht einmal am Ende nochmal kurz weg von diesem wirklich besorgniserregenden Szenario. Ich stelle mir diese unterirdischen Eiswelten ziemlich faszinierend vor. Kann man die auch als Nichtforscher besuchen?
Ja, das kannst du, Martin, und ich kann es nur empfehlen, weil die sind wirklich spektakulär. Also diese Eisriesenwelt am Hochkugel zum Beispiel, die lässt sich auf Führungen hautnah erleben. Und da steigst du als Besucher über mehr als 1400 Stufen durch so eine düstere und nur spärlich beleuchtete Unterwelt. Naja, irgendwann knipst der Höhlenführer dann seine Magnesiumbänder an. Ja, und dann schälen sich in einem gleißenden Licht ganz tolle Konturen heraus. Ja, das sind meterdicke Eisstalagmite, die sich so der Decke entgegenstrecken. Ganze Kaskaden aus gefrorenem Wasser, die wie so gefrorene Wasserfälle aussehen und die Wände in so ein glitzerndes Korsett hüllen. Dann gibt es so Formationen, die wie Quallen aussehen, die über so Säulenstümpfen erstarrt sind. Also wirklich sehenswert.
Jetzt, wo du davon erzählst, fällt mir ein, dass ich als Kind, glaube ich, mal in so einer Höhle war. Ich weiß auch, dass ich eigentlich gar keine Lust hatte auf diese Wanderung, weil man erstmal ein bisschen in die Höhe musste und meine Eltern mich eher hinterhergezogen haben. Aber als wir dann vor diesem Höhleneingang standen und dieses ganze Eis da war ich völlig begeistert als Kind. Ich war vielleicht 7, 8, 9 Jahre alt. Und das war damals im Urlaub in Berchtesgaden, glaube ich.
Ja, dann war das bestimmt die Schellenberger Eishöhle. Und die gehört zu einer ganzen Reihe eben von Eishöhlen, die tatsächlich für Besucher geöffnet sind. Sehr empfehlenswert sind auch die Dachsteinrieseneishöhle oder die Hundalmeishöhle. Und ja, falls du mal eine davon besuchen willst, oder das gilt natürlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, kann ich nur empfehlen, macht euch mal im Netz schlau oder schaut gern in das aktuelle Heft von GeoKompakt. Und zwar haben unsere Kolleginnen und Kollegen von Geo ein ganzes Magazin über die Alpen herausgebracht, in dem viele weitere tolle Tipps versammelt sind.
Das kann ich auch nur empfehlen. Also sowohl in die Alpen zu reisen, diese Höhlen zu besuchen, als auch eben in die Ausgabe von GeoKompakt reinzuschauen. Lieber Sebastian, vielen Dank für diese Folge und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
Sehr gern. Tschüss.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Audio Now.